Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.
Hello.
Hello, hello, hello.
Wir wollen mal wieder reden.
Genau.
Ja, heute über das, wovon alle zu wenig haben. Zeit.
Und deswegen müssen wir ganz schnell sprechen.
Deswegen sprechen wir extra langsam.
Oh,
gemein.
Du sadistische Bestie.
Ne? Ja, ich bin eine sadistische Bestie. Aber ich bin einfach ja ein sehr konfrontierender Coach. Ne? Also wir haben im Vorfeld haben wir gerade ganz kurz gesprochen, also lieber Zuhörer, wir haben tatsächlich eine Sache beobachtet bei ganz vielen Menschen. Sie nehmen sich keine Zeit, um das zu tun oder das in ihrem Leben zu bewirken, um insgesamt mehr Zeit zu haben. Und deswegen, Hinweis an dieser Stelle, vielleicht ist die Zeit, die du jetzt in diesen Podcast investierst, gut investierte Zeit für den Effekt, insgesamt in deinem Leben wieder mehr Zeit zu haben für die Dinge, die zu kurz kommen. Verrückt.
Ich glaube, das musst du fast nochmal wiederholen.
Ich soll euch das nochmal sagen, genau. Also du musst jetzt Zeit investieren, um in deinem Leben Zeit zu gewinnen für die Dinge, für die du bisher zu wenig Zeit hattest. Und bei den meisten ist das ja so, sie verbringen zu viel Zeit mit der Arbeit, würde ich sagen, und haben dann zu wenig Zeit, um sich zu regenerieren oder ja einfach mal die Füße hochzulegen oder mal wieder das zu tun, was ihnen gut tut. Ja, und da würden wir sagen, dreh den Spieß doch einfach mal um. Vielleicht regenerierst du zu wenig und bist deswegen zu wenig produktiv bei der Arbeit.
Ne? Ja, also viele, das ist uns auch aufgefallen, investieren zu wenig Zeit in das, wie Stephen Covey das nannte in seinem epochalen Werk, ja. die sieben Wege zur Effektivität, die Säge schärfen. Also irgendetwas tun, was dich darin befähigt, deine Arbeit effizienter und effektiver zu erledigen.
Ja, und er hat da ja auch so ein schönes Bild, ne? Die Säge schärfen, weil er sagt, die Leute stehen alle im Wald und sägen die Bäume runter mit stumpfer Säge. Und wenn man hingeht und sagt, deine Säge ist stumpf, deswegen bist du langsamer oder weniger effektiv, du müsstest jetzt Zeit investieren, um deine Säge zu schärfen, dann ist die Antwort meistens, dafür habe ich ja keine Zeit.
Ich muss ja Bäume fällen.
Genau. Und auf diese Problematik zielt die heutige Folge ab, also dass du dir mehr Zeit nimmst, um herauszufinden, was ist eigentlich die Ursache für das Zeitmangelproblem, damit es dann behoben wird. Aber jetzt wird es wieder lustig, dafür muss man halt eben einmal Zeit investieren.
Ja. Und wir haben bestimmt den einen oder anderen interessanten, wenig zeitaufwendigen Tipp für dich mitgebracht, also wie du Zeit sparen kannst oder auch Zeit anders betrachten kannst, dich in der Zeit anders betrachten kannst. Schauen wir mal.
Schauen wir mal, genau. Erstmal habe ich mich ja mal gefragt, wieso haben eigentlich so viele Menschen so wenig Zeit? Also wieso ist das eigentlich ein gesellschaftliches Phänomen? Was würdest du denn sagen, Stefan? Wieso haben eigentlich so viele Leute in unserem Kulturkreis so wenig Zeit? Spontane Antwort.
Also die eine spontane Antwort ist, weil sie sich eben so wenig Zeit nehmen, um die Säge zu schärfen und ihre Zeit auch zu planen oder sich Gedanken zu machen darüber, wie sie ihre Zeit verbringen wollen. Und deswegen auch, glaube ich, viel Zeit mit dringenden Dingen verwenden, die aber nicht unbedingt wichtig sind, aber die aufgrund ihrer Dringlichkeit so wichtig erscheinen. Also, weil viele Menschen irgendwie in der Illusion zu leben scheinen, alles muss jetzt sofort erledigt werden. Alles ist irgendwie dringend. Und ich glaube, das wird in unserer Zeit, weil ja alles irgendwie immer schnelllebiger wird, immer schlimmer. Man meint ja auch, ne, auf jede WhatsApp sofort antworten zu müssen, jeden Anruf innerhalb von 24 Stunden beantworten zu müssen. Obwohl wir ja an der Stelle auch gerne mal unsere Lieblingsfrage stellen könnten. Was passiert eigentlich, wenn man nichts tut?
Ja.
Also man muss ja auch nicht auf jeden Zug, der durch den Bahnhof läuft, fährt, aufspringen. Und sich dann wundern, dass einem der Wind um die Nase weht.
Ja, würde ich schon mal sagen, weil man abstrahieren könnte, dass die meisten glauben, das Tun Probleme löst. Und zwar immer und nur. Und viel tun, die Probleme besser oder schneller löst.
Ja.
Deswegen erster Impuls an der Stelle, radikaler anderer Ansatz. Was würde eigentlich mit der Herausforderung, dem Problem, mit der Aufgabe passieren, wenn du sie liegen lässt? Also so radikal vorzugehen und zu unterscheiden und zu priorisieren. Also der Management-Klassiker, ne? Was ist wichtig, was ist dringend? Was ist nicht so wichtig, was ist nicht so dringend? Und da würde ich sagen, also allein aus meiner Arbeit damals als Projektleiterin und also mit meinen Projektmanagern, diese Unterscheidung hat vielen wirklich gefehlt. Also die haben wie in einem Automatismus auf alles und jeden gleichzeitig schnell reagiert und nie sich eben kurz, ne, Zeit genommen, um die Säge zu schärfen und zu gucken, muss ich sofort antworten oder kann ich auch erstmal nur antworten? Ich habe deine E-Mail gelesen. Ich mache mir darüber Gedanken und ich melde mich nächsten Mittwoch bei dir. Der andere weiß dann, okay, du hast das aufgenommen, du denkst drüber nach, aber du denkst nicht jetzt drüber nach, sondern du denkst später drüber nach, weil du jetzt noch gar nicht reagieren musst. Also weil der andere
Oder?
ganz oft gar nicht danach verlangt, dass man sofort irgendwas sagt oder
Ja.
tut oder macht. Der will erstmal ja nur wissen, der braucht ja erstmal nur ein Feedback, ist meine Kommunikation angekommen? Oder? Ja, genau, ich weiß schon, was du
Oder
jetzt sagst.
noch radikaler, man geht das Risiko ein,
Ja.
abgelehnt zu werden und antwortet bei manchen E-Mails, WhatsApp gar nicht. Also, oder erstmal gar nicht. Nicht mal mit einer Antwort von, ich melde mich. Was natürlich, ne? Nochmal, alles, was wir so sagen, sind keine ultimativen Tipps, die du immer überall anwenden solltest. Also, du sollst auch nicht bestimmte Dinge wirklich bewusst liegen lassen, aber du solltest Zeit investieren in die Frage, ist das jetzt eigentlich wirklich wichtig? Muss ich das jetzt wirklich gerade tun? Und vielleicht brauchst du dafür eine Definition von Wichtigkeit. Und zitiere ich Covey, glaube ich, nochmal ganz frei. Er hat definiert, alles das ist wichtig, was dich der Erreichung deiner Ziele und dem Verfolgen deiner Absichten näher bringt. Alles andere ist unwichtig, aber erscheint möglicherweise dringend.
Ja.
Jetzt braucht man natürlich Absichten und Ziele und dann sind wir wieder bei Ausrichtung. Aber das Thema haben wir ja schon erledigt im Grunde mit den letzten Folgen.
Ja, und ich habe gerade gedacht, ein nächster Hack, den wir ja auch lieben, ist, wenn man jetzt mal bei dem Beispiel mit der Kommunikation bleibt. Und das gilt übrigens nicht nur fürs Berufliche, sondern auch für das familiäre und freundschaftliche Umfeld, dass viele ja auch Aufgaben an einen herantragen. Und viele Menschen glauben, sie müssen dann zum Lösungsautomaten werden. Ne? Also da muss ja nur einer kommen und sagt, was meinst du eigentlich? Was könnten wir denn eigentlich am Wochenende kochen, wenn die Freunde kommen? Ne? Oder was meinst du eigentlich? Wie machen wir das denn mit der Hauptversammlung? Und bei den meisten ist automatisch ein Denkprozess angeregt und sie fangen an, Lösungen zu produzieren für das Gegenüber. Und da ist ja unser Motto, roll den Ball der Kommunikation zum anderen zurück. Also man kann sich bei ganz viel Kommunikation, die an einen herangetragen wird, ja mal fragen, muss ich eigentlich jetzt die Zeit investieren oder kann ich den Ball auch einfach zurückrollen zu meinem Gegenüber, also da, wo sie herkommt, und fragen, was ist deine Idee? Also wie würdest du es machen oder was ist dein Vorschlag? Und dann muss
Genau.
man noch nicht mal in der Kommunikation bleiben, sondern das ist für Führungskräfte eine ganz, ganz große Weiterentwicklung, zu sagen, du müssen wir gar nicht jetzt besprechen, mich interessieren deine Gedanken dazu, schick mir doch mal einen Vorschlag per Mail oder stell mal einen Termin für nächste Woche rein und stell mir mal vor, was du glaubst, was funktionieren würde. Oder eben zum Partner zu sagen, weißt du was, sag du doch, was wir kochen. Ich kaufe dann auch gerne ein.
Ja, oder den Kindern zu sagen, wenn sie in der Küche stehen und sagen, ich habe Hunger,
Was würdest du sagen, was dann die Lösung ist?
was ja nicht mal ein Auftrag ist zu kochen, aber viele Eltern hören das. Also, ne, wenn die Kinder nur in der Küche stehen und sowas wie einen Tatsachenbericht abgeben von, ich habe Hunger, dann springen ganz viele Eltern erstmal auf und fangen an zu kochen, obwohl man auch diesen Ball tatsächlich, insbesondere zu älteren Kindern, einfach zurückrollen kann mit, ja, du weißt ja, wo alles ist, ne? Du weißt auch, wie der Herd funktioniert. Ja.
Viel Spaß beim Kochen.
Viel Spaß beim Kochen und
Ja.
ich kann dir gerne helfen, man kann ja Hilfe anbieten, ne? Man darf ja höflich bleiben.
Ja.
aber man muss halt nicht, wie gesagt, auf jeden Zug aufspringen. Insbesondere, wenn der andere vielleicht nicht mal eine Bitte geäußert hat, eine Frage gestellt hat oder einen Auftrag erteilt hat.
Ja. Also Wachsein darüber. Habe ich da einen Auftrag gehört, wo möglicherweise sogar gar keiner ist? Oder war da ein Auftrag, den ich gar nicht annehmen muss, den ich einfach zurückdelegieren kann?
Ja. Die zweite Antwort, die ich auf die Frage habe, warum ist das bei vielen so? Ich glaube, weil sie einem Perfektionismus
Ja.
hinterherhängen. Also es gibt ja auch da dieses schöne Prinzip. Man merkt, glaube ich, mittlerweile, dass ich aus der Betriebswirtschaftslehre und aus dem Management komme. Es gibt ja so ein Managementprinzip, das Pareto-Prinzip, ne, was besagt, dass 80% eines Ergebnisses in 20% der Zeit erreicht werden können. Und für die letzten 20%, die dann vielleicht noch fehlen zum 100% perfekten Ergebnis, musst du 80% der Zeit aufwenden, also viermal so viel als für die ersten 80%. Und ich glaube, es erlauben sich viel zu wenige, die Frage zu stellen bei manchen Tätigkeiten, bei manchen Ergebnissen, würden es nicht auch 80% tun? Also wird das nicht einfach reichen? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, Freunde kommen zu Besuch, würde 80% Ordnung nicht einfach reichen? Würden die den Unterschied zu den 100% überhaupt sehen, wenn die das Haus betreten, und würden die dann die Nase rümpfen, weil du eben nicht perfekt aufgeräumt hast? Oder denken die bei 80% schon, wow, wie sieht es denn hier aus?
Ja, Perfektionismus habe ich auch gedacht, ist so ein Sklave, also, beziehungsweise so ein Sklaventreiber. Wir sind Sklaven des Perfektionismus. Wieso will man eigentlich so perfekt erscheinen, ne? Und da sind wir wieder beim Thema guter Eindruck. Man will irgendwie als unfehlbar perfekt wirken. Um dann letzten Endes, da kommt wieder der Dauerbrenner, um dann irgendwie alles unter Kontrolle zu haben. Ne? Das heißt, ich glaube auch, ein weiteres Problem ist, dass viele die Aufträge nicht zurückdelegieren oder auf später verschieben, weil sie einfach glauben, die Kontrolle zu verlieren. Und ich glaube, das ist in unserem Kulturkreis die super Angst, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren.
Das wäre es natürlich so, wie wir das ja immer nennen, vom Opferstandpunkt.
Ja.
Die Rückseite vom nicht so nett klingenden Täterstandpunkt ist ja immer, dass viele, glaube ich, auch denken, so gut wie ich kann es sowieso keiner.
Ja.
Und dann gebe ich es nicht ab, weil dann bekomme ich vielleicht nur 80% zurück. Ich brauche aber 100%. Es muss immer alles perfekt sein.
Und darunter wirkt wahrscheinlich die Angst, wenn ich es delegiere, könnte es jemand besser machen als ich. Und dann werde ich überholt und dann bin ich überflüssig. Das ist ja bei ganz, ganz vielen
Ja.
Managern, Führungskräften, eigentlich der allerallerschlimmste Trip. Also, dass man so in der ersten Schicht der Erkenntnisphase immer feststellt, sie finden irgendwie, keiner kann es einfach so gut wie sie selber. Keiner kann ihnen das Wasser reichen und egal, wem man die Aufgabe gibt, keiner entwickelt sich weiter und keiner macht das im eigenen Sinne. Und wenn man ein bisschen tiefer bohren und wenn der Erkenntnisprozess in die nächste Stufe kommt, dann wirkt darunter eine massive Angst. Man könnte die Rolle, die Position, den Status, den Einfluss, die Macht verlieren, weil irgendeiner daherkommt und vielleicht sogar eine Methode findet, in kürzerer Zeit ein besseres Ergebnis zu produzieren.
Ja.
Ja, und dann wäre man halt seine vermeintlich sichere Position los, ne?
Ja, oder nur sein Status, weil du sprachst ja vorhin von Führungskräften und Managern, also Angestellten. Aber wir haben dieses Phänomen ja auch bei Unternehmern, denen also das
Ja.
Unternehmen gehört, die also nicht rausgeschmissen werden können, haben wir das auch erlebt. Also diese Angst, überflüssig zu sein, indem sie delegiert haben, so an Menschen, die die Aufgaben genauso gut oder vielleicht sogar besser erledigen können, auch die treibt die Angst um, überflüssig zu sein, dann nichts mehr zu tun zu haben oder nichts mehr zu sagen zu haben, weil sie sich auch irgendwie mit diesem Status identifiziert haben. Und dann lieber den Schreibtisch immer voll.
Ja, und dann lieber auch irgendwie den Fehler beim Nachfolger finden oder bei der nächsten Ebene finden, um nicht wirklich abgeben zu müssen, ne? Dann, das ist ja was in den Nachfolgeprozessen uns oft begegnet, dass eigentlich das der Hauptsabotagefaktor für die Nachfolge ist. Dass die nachkommen dürfen, einfach nicht schneller, besser, erfolgreicher, wirkungsvoller werden, weil das halt so sehr am Ego kratzt, ne?
Ja, oder weil man wirklich nicht gelernt hat, auszuhalten, nichts mehr zu tun zu haben und nur, also nicht wertend, sondern wirklich nur einschränkend gemeint, nur zu Hause zu sitzen und seinen Lebensabend zu genießen. Also das haben halt viele nicht gelernt. Also sich auch mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit sich selbst konfrontiert zu sein oder mit dem Partner zu Hause allein zu sein und sich um den kümmern zu müssen. Das
Ja, und da habe ich gerade gedacht, das finde ich ist nämlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt in unserem Kulturkreis. Ich glaube wirklich, wir könnten alle zusammen unsere Leben viel effizienter, viel einfacher aufstellen. Aber ich glaube, genau das, was du gerade ansprichst, wirkt bei ganz vielen. Ich muss mich irgendwie busy und beschäftigt und tätig halten. Erstens, um nach außen einen bestimmten Eindruck zu vermitteln. Also wer hat das gestressteste Leben? Wer hat das angestrengteste Leben? Das ist ja auch so ein Wettbewerb, der läuft. Also man muss ja als Manager, Führungskraft, als Mensch an sich, muss man immer irgendwie beschäftigt wirken, weil man A, Bedeutung oder Wichtigkeit dadurch hat. Bei denen, die so eine moralische Wertung haben, stellt man auch noch sicher, dass man halt auch ein guter und fleißiger Mensch ist. Ne? Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Das ist ja auch irgendwie immer noch in unser Denken verankert. Und ich habe gedacht, eben das, was du gerade schon angedeutet hast, diese Leere, vor der man sitzt, wenn plötzlich alles schneller, einfacher geht und man kann früher nach Hause gehen und sitzt dann da so mit sich oder dem Partner und der freien Zeit und weiß möglicherweise mit sich wirklich nichts mehr anzufangen. Und ich würde sagen, das war bei mir damals, die in der Agenturzeit. Agentur ist ja auch so ein Ort, wo viele im Hamsterrad rennen und irgendwann bist du ja so viel in der Agentur, dass da auch deine Freunde sind. Also du hast ja eigentlich zu Hause keine Freunde mehr, weil deine Freunde sind deine Kollegen, ne? Und dann gibt es da einen Tischkicker und Bier und es ist alles so nett. Und als ich dann mit dem Coaching angefangen habe und plötzlich effizienter, effektiver wurde und früher nach Hause gefahren bin, ich kenne das. Also ich bin dann so über die Autobahn gefahren und dachte, wie krass, ich hätte ja jetzt Zeit für Sport. Und dann kommt's, dann musst du da möglicherweise auch hingehen. Also ja, dann müsstest du dann fallen, und da schließt sich der nächste Kreis, dann fallen halt auch die Begründungen weg, weil ich glaube, viele halten sich auch gestresst und im Mangel mit Zeit. Weil wer gestresst und überanstrengt und busy ist, der hat auch immer eine Begründung, um zu den Sachen, auf die er keine Lust hat, Nein sagen zu können. Also man kann halt da nicht beim Umzug helfen, weil man einfach so ein stressiges Leben hat, abgekürzt, ne?
Krass.
Ja, eigentlich wenn man sich das wenn man sich das in aller Gänze anguckt, ist das ein wahnsinniges Gewese, um wahrscheinlich ganz wenig, was eigentlich am Tag gemacht werden muss. Und das ist ja auch immer wieder unsere Beobachtung in den Business-Prozessen, in den Firmen, ne? Vor allen Dingen, dass sie so wahnsinnig viel Zeit investieren in Politik und Konflikte umgehen und Konflikte schönreden und um Konfliktsituationen herum manövrieren, oder auch Kommunikation so kompliziert zu gestalten, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, was will der eine eigentlich von dem anderen. Und wenn die durch diese Erkenntnisprozesse durch sind, dass sie am Ende merken, ich kann ja eigentlich mit zwei Sätzen das sagen, was ich früher in 30 Minuten zum Ausdruck gebracht habe.
Aber da haben wir ja auch am Wochenende unsere Teilnehmer mal gefragt, also was sie glauben, warum Menschen ihr Leben verkomplizieren. Und eine Antwort war tatsächlich, weil man dann sagen kann, ich habe es gemeistert. Also sich so ein bisschen auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ich habe das Komplizierte gemeistert. Also wenn es einfach ist, habe ich dann eigentlich irgendwas erreicht, wenn ich es geschafft habe.
Da
Irgendwie
fällt
nicht.
mir noch so ein alter Witz ein, den wir irgendwann auch, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Training hatten, dass die wenigsten sich ja vorstellen mit, also, was gibt es über mich viel zu sagen? Ich habe eigentlich ein total einfaches, profanes Leben, bei mir ist gar nichts los, sondern dass die meisten ja eher starten mit, was alles bei ihnen los ist und was sie alles schon erlebt haben und wie kompliziert alles ist und was sie alles jeden Tag stemmen.
Ja, und gleichzeitig haben wir auch immer wieder insbesondere Frauen natürlich bei uns in den Trainings. Und da werde ich fast, also ich werde auf der einen Seite traurig, wenn die sowas sagen, und auf der anderen Seite auch manchmal so ein bisschen sauer, wenn die sowas sagen wie, ich bin nur Mutter. Na, als wäre das unbedeutend und als wäre das nicht schon Arbeit genug und stattdessen auch da immer noch den Anspruch haben, immer noch mehr ins Leben zu holen, um irgendeinem Anspruch von außen, irgendeinem Maßstab von außen irgendwie gerecht zu werden. Und ich finde ja immer, ne, also Eltern sein als Aufgabe wenn man sie ernst nimmt und wenn man so wirklich was Positives für seine Kinder bewirken will, ist herausfordernd, komplex und ehrenhaft genug, als dass man damit eigentlich seinen ganzen Tag verbringen könnte.
Ja.
Ja. Wenn man es sich natürlich leisten kann, auch finanziell, das immer vorausgesetzt. Aber sag mal, Patricia, wie machst du das denn, dass du also, dass du Zeit hast oder dass du Zeitplanung, also
Ja, kann ich dir sagen. Ich nehme die Pausen ernst. Ja.
guter Tipp.
Ja, ich nehme die Pausen total ernst. Ich musste gerade so lachen, also da werde ich fast sauer. Da würde ich sagen, ich werde nämlich bei mir fast sauer, wenn mir irgendwie, wenn meine Pausen in Gefahr geraten, weil ich das Sägeschärfen echt furchtbar ernst nehme. Also ich glaube, das ist so ein Hack bei mir, wenn wir jetzt so Wochenenden haben zum Beispiel, dann ist das bei mir Gesetz, dass ich einfach 2 Tage nichts mache. Das heißt, heute, dass wir den Podcast heute aufnehmen, ist schon eine krasse Ausnahme. Aber Podcast ist für mich ja, wie gesagt, auch nicht wirklich arbeiten, sondern ich bin dadurch halt beschwingt. Aber ich nehme die Pausen ernst. Ich mache zum Beispiel, und das habe ich schon früher in der Agentur nicht gemacht, ich war nie so ein Laptop-Girl. Also so eine, die überall permanent immer ihr Laptop dabei hatte und noch wahnsinnig zwischendurch kreative Ideen raushauen musste und so, sondern ich habe zu Hause einfach nicht gearbeitet, ne? Also ich habe einfach in der Agentur mein Zeug gemacht, habe da mein Laptop stehen gelassen, bin nach Hause gefahren und zu Hause mache ich Freizeit. Und zwischen unseren Aufträgen mache ich einfach Muße und Ruhe und Sauna und Sport und, ne, haben wir ja auch schon ausreichend drüber gesprochen. Netflix-Seriensucht mache ich auch gerne. Oder halt mit Freunden, also worauf ich Bock habe. Und ich will dann auch nicht, dass das gestört wird. Da bin ich zum Beispiel sehr eigen, muss ich sagen. Dann ist es tatsächlich auch so, dass dann in der verfügbaren Zeit für Produktivität es auch ein bisschen kompakter läuft. Aber, und das glaube ich, ist auch nochmal so ein nächster Hack, dass man für sich rausfinden muss, was ist mein Produktivitätsmodus? Und meiner ist ähnlich wie beim, ist ja immer meine Lieblingsszene in Star Wars Teil 1, wenn, ich kann ja mal die Namen nicht erinnern, du erinnerst dann immer die Namen, diese,
Ja,
der
aber
Sith Lord,
bei der Szene weiß ich es halt auch nicht.
ja, doch, du hast es schon mal irgendwann, der Sith Lord kämpft mit, nicht,
Obi-Wan. Nicht mit
kämpft,
Obi-Wan?
nee, mit dem Meister von Obi-Wan, der heißt Qui-Gon.
Qui-Gon.
Genau,
Ah, ja.
Qui-Gon kämpft mit dem Sith Lord, dessen Namen ich immer vergesse. Und die Szene geht so, die sind auf irgendeinem Raumschiff oder wo, keine Ahnung. Und die kämpfen und dann begegnen die sich immer und dann laufen, die bewegen sich durch diesen Raum und dann ist er immer mal wieder in so einer Schleuse drin. Also die Türen gehen zu und er sitzt halt in dieser Schleuse und dann geht er direkt auf die Knie und fängt an zu meditieren, solange die Schleuse zu ist. Und in dem Moment, wo die Schleuse wieder aufgeht, geht er halt wieder 100% in in den Kampf, ne? Also, was natürlich daran jetzt ein bisschen blöd ist, ist die Metapher mit dem Kampf. Aber wenn man das mal überträgt auf im Spiel sein und produktiv sein und überträgt auf die Ruhephasen, nehme ich das halt total ernst. Also ich mache 100% Pause, dann will ich Pause haben. Und wenn ich dann wieder ins Tätigsein komme, dann bin ich, glaube ich, einfach sehr kompakt, schnell produktiv, um dann auch wieder schnell aufhören zu können. Also das ist einfach mein Modus. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man diesen Modus rausfindet. Es gibt zum Beispiel ja auch Menschen, die können eben nicht so mit diesem kompakten, ich habe jetzt 3 Stunden und ich will ein Skript fertig kriegen, sondern die brauchen eher dieses, ich will den ganzen Tag immer mal wieder und ich will auch immer mal wieder den Raum verlassen und will kurze Pausen dazwischen machen. Also ich will so kein Dead End nach hinten haben. Das habe ich ganz viel auch bei mir im Team damals beobachtet, dass das bei einigen so war. Ich glaube, man muss seinen Kreativitätsmodus auch oder Produktivitätsmodus rausfinden und den dann auch einhalten. Und fällt mir ganz viel ein, wieso habe ich so viel Zeit? Weil ich gerne delegiere.
Also so habe ich die Frage aber nicht gestellt, warum hast
Ja.
du so viel
Ja, also was mache
Zeit?
ich eigentlich, damit ich Zeit habe? Ja, also ich delegiere einfach wirklich wahnsinnig gern, ne? Also habe ich gerade auch noch mal gedacht. Deswegen bleibt viel Zeit übrig. Ich delegiere bei den Kindern viel, in der Firma sowieso gerne. Und ich glaube, was ein Hack ist, der bei uns total etabliert ist, so insgesamt auch in der Unternehmenskultur und auch in der Gefährtenkultur, ist, dass wir sehr effektiv kommunizieren, ne? Also wir erlauben uns wirklich, das Unwesentliche wegzulassen. Und ich finde, dadurch hat man einfach unfassbar viel freie Zeit übrig. Ja, weil man, also ich finde, ich habe mich total gefreut, dass du mir diese Frage stellst, Stefan, weil das hat so ein bisschen mein, das war Balsam auf meine Seele, die ja als Frau in Partnerschaft ist, Mutter ist und Unternehmerin und Trainerin, ne? Also finde ich, ist, also finde ich schön, wenn da jemand fragt, wie machst du das eigentlich, ne? Dann da noch Zeit zu haben.
Ja.
Ja. Ja, und ein
Cool.
weiteres Thema ist, glaube ich, auch noch Rituale. Also so bestimmte Abläufe fest zu installieren. Also sich dafür auch so Zeitinseln zu erzeugen, wie morgens immer Sport machen. Also oder mittags immer eine Pause drin haben. Und ich glaube fest daran, dass dieses regelmäßig Pausen einbauen, also nicht nur große Urlaubspausen, sondern regelmäßig Pausen in den Alltag einbauen, dass das den Geist entspannt und regeneriert, der sonst mit dieser Dauer Performance total erschöpft ist. Also ich halte nichts von diesen 14-Stunden-Tagen, an denen die Leute sich total
Ja.
erschöpft arbeiten, weil da kommt am Ende nichts Gutes bei rum.
Ja, die
Also
Neurobiologie gibt dir recht.
ja.
Die sagt nämlich, nach circa 20 Minuten konzentriertem Arbeiten ist dein Gehirn müde.
Ja.
Da solltest du dann auch mal 5 Minuten Pause einlegen. Bis dahin hat es sich wieder regeneriert. Das ist deutlich effektiver als, ne, 1 Stunde zu arbeiten und dann 15 Minuten Pause zu machen, was sowieso keiner macht. Ne? Die 1 Stunde arbeiten, die arbeiten dann auch gerne 4 oder 5 oder 6 Stunden durch. Aber am effektivsten tatsächlich ist wohl dieser 20-5-Rhythmus. Also bei geistigem Arbeiten. Ja, also ich bin auch ein großer Verfechter von Pausen. Ja. Cool, da waren noch einige Tipps dabei, würde ich mal sagen. Ne?
Und ich habe gerade gedacht, ich will noch einen Appell loswerden am Ende.
Ja, ich habe, aber dann lasse ich
Mach
dir
du
das
mal
Ende.
vorher,
Aber
ja.
ich hab natürlich auch noch den einen oder anderen Hack. Erstmal, ich bin totaler Verfechter des Pareto-Prinzips. Ne? Also,
80-20, ja.
ja, also ich würde nicht zu einem Herzchirurgen gehen, der nach Pareto arbeitet. Also bei meinem Herzen würde ich schon wollen, dass da 100% operiert wird. Aber einigen Tätigkeiten tatsächlich reichen 80%, und dann spart man sich halt 3/4 der Arbeit. Das finde ich schon mal eine super Sache. Und zu dem, was du vorhin gesagt hast, ne, also effektiv sein und sich dann auch überlegen, wie kann ich die Effektivität steigern, da ist mir tatsächlich, ne, nur um es wieder eingebaut zu haben, ein Zitat meiner Mutter eingefallen.
Nach alter
Nach
Tradition.
alter Tradition. Sie hat nämlich immer gesagt, wer faul ist, ist auch praktisch.
Ja.
Also der lässt sich was einfallen, wie er Zeit sparen kann, um dann weniger zu tun zu
Welcher
haben.
Unternehmer war das denn,
Oder?
der auch gesagt hat, wenn ich eine Aufgabe, eine herausfordernde Aufgabe schnell gelöst haben will, gebe ich sie dem faulsten Mitarbeiter?
Das weiß ich nicht, wer
Weiß
das
ich gerade
gesagt
nicht.
hat.
Muss, kann ja vielleicht mal jemand nachschauen. Habe ich irgendwo mal
Ja.
gelesen, fand ich auch clever. Also,
Ja. Ja.
ja, und ich habe eigentlich als Appell am Ende habe ich jetzt, mir ist noch was eingefallen, habe ich
Mir
eigentlich
auch.
zwei. Nee, Mann, dann mach du zuerst.
Also erstmal bin ich nämlich auch ein Anhänger dieses japanischen Zitats, wenn wir wenig Zeit haben, müssen wir langsam vorgehen. Also sich auch wirklich mal kurz zu überlegen, also Zeit in Planung zu investieren, weil das weiß man aus dem Projektmanagement, dass die meisten oder der größte Teil der Kosten in der Planungsphase bestimmt werden. Und wer mehr Zeit in die Planung eines Projekts steckt, kann sowohl Zeit als auch Geld in Projekten sparen. Und ich glaube, das kann man eben auch auf das Privatleben übertragen. Und dann finde ich ja immer noch charmant, wirklich seine Zeit auch zu bewerten. Also, ich habe das schon gesagt, ich komme ja aus der Betriebswirtschaftslehre, da gibt es ja sowas wie den kalkulatorischen Unternehmerlohn. Ich finde, es lohnt sich mal, dass jeder sich sowas wie einen kalkulatorischen Stundenlohn zulegt. Und so mache ich das. Also wenn ich Arbeiten an jemanden delegieren kann und das ist billiger als mein kalkulatorischer Stundenlohn, mein kalkulatorischer Lebenslohn, der sich ja zum Beispiel danach richten kann, wie viel man selbst in 1 Stunde verdienen kann, wenn man seinem Beruf nachgeht. Also wenn man die Tätigkeiten delegieren kann an jemanden, der weniger dafür nimmt als der kalkulatorische Lohn beträgt, dann warum nicht einfach delegieren? So,
Ja, also dann
dann.
muss man, ich finde auch, wenn man dann seine Gartenhütte selber streicht, dann müsste man gewählt haben, dass man das eher als Hobby macht. Also weil es
Genau.
einen irgendwie inspiriert, erfüllt oder auch
Genau.
tägliches Abwaschen. Wenn man das nicht tatsächlich auch an jemanden übergeben könnte, der günstiger ist als der eigene kalkulatorische Stundensatz und wenn man auch das Geld übrig hat, sich eben jemanden leisten zu können, der das dann
Logisch.
auch übernimmt, ne? Ja.
Logisch, das ist immer
Ja,
vorausgesetzt. Und ich
ja.
würde auch immer sagen, es lohnt sich aber auf jeden Fall mal diesen Denkalgorithmus einfach mal sich zu erlauben,
Anzuschmeißen.
so zu
Ja.
denken und
Ja.
das einfach mal zu durchdenken. Also, wie viele Tätigkeiten mache ich eigentlich? Eigentlich auch machen sie mir keinen Spaß, ne? Und könnte ich dafür nicht auch jemanden engagieren?
Ja, das ist wie der ewige Streit zwischen meinem Mann und mir, für den wir jetzt aber eine Lösung haben. Er recherchiert einfach wahnsinnig gerne,
Ja.
um Dinge günstiger zu kriegen. Und da kam ich natürlich mit meinem, weil ich das denke ja natürlich auch habe, weil ich komme ja nur aus der Agentur. Man muss ja immer Projektrentabilitäten einhalten. Das heißt, du kannst nicht einen Junior, einen Senior mit einer Junioraufgabe beschäftigen, weil dann ist deine Projektmarge im Eimer, ne? Und dann habe ich auch gesagt, hast du das eigentlich mal ausgerechnet, wenn du netto 5 Stunden recherchierst mit deinem Stundensatz, wie viel teurer das Produkt dann wird? Aber wir haben herausgefunden, dass es ihn einfach auch, es ist eine Meditation für ihn.
Ja,
Ne?
ja.
Und dann habe ich gedacht, ja, dann unter der Prämisse macht es natürlich dann wieder Sinn.
Das ist
Also,
sowieso ganz
ja.
wichtig, aus solchen Hacks und Algorithmen wieder nicht ein selbstlaufendes Programm zu machen, dem man sich dann wieder verpflichtet, ne, wieder streng nach dem Motto, auch dieses System oder dieser Algorithmus soll ja dir dienen, nicht du dem Algorithmus. Also, aber nur als Idee finde ich, ist es lohnenswert, mal darüber nachzudenken.
Ja, und ich habe gedacht, wenn wir eigentlich alles zusammenführen, könnte man zwei Fragen formulieren, die ich glaube, bei uns im Alltag, bei den Entscheidungen, beim Gestalten vermutlich irgendwie wie selbstverständlich mitlaufen, weil die so aus unserer Arbeit resultieren. Das eine ist die Frage, was ist jetzt wesentlich? Und die zweite ist, was ist dienlich? Und da muss man natürlich immer in Klammern ergänzen, wofür. Also, ist es jetzt dienlicher, eine Pause zu machen oder ist es dienlicher, die Stunde noch dran zu hängen? Ist es dienlicher zu delegieren oder ist es dienlicher, selber zu machen? Und da würden wir immer sagen, nicht dienlicher für eine kurzfristige Lösung, sondern dienlicher für die mittel- und langfristige Absicht, in der man lebt, nämlich vital zu sein, glücklich zu sein und dabei produktiv Beziehungen und Begegnungen nicht aufs Spiel zu setzen, sondern sie eher zu stabilisieren und zu fördern. Und vor dem Hintergrund. Ja, könnt ihr alle, die jetzt gerade bei der Podcast-Folge zugehört haben, mal diese zwei Fragen mitlaufen lassen im Alltag immer wieder. Also, was ist jetzt wesentlich zu tun oder nicht zu tun? Was ist wesentlich anzusprechen, nicht anzusprechen? Was ist dienlich zu tun, nicht zu tun? Was ist dienlich anzusprechen, nicht anzusprechen? Also, ja, dachte ich gerade. Ich glaube, das machen wir ganz viel. Wir lassen das mitlaufen. Und bevor ich, ja.
Und was bist du dir wert? Also materiell und ideell.
Ja.
Und in welche Tätigkeiten willst du diesen Wert, den du dir selbst zuschreibst, investieren?
Und bevor ich den Appell loswerde, habe ich gedacht, ist eine ganz große Sphäre, um die herum, glaube ich, alle anfangen können zu philosophieren oder Selbsterkenntnis zu erlangen, wenn es um Zeit geht. Mit welcher Idee über dich hast du dich so sehr identifiziert, dass du die aufrechterhalten willst nach außen und dafür opferst du Lebenszeit? Also als fleißiger zu erscheinen, als beschäftigter zu erscheinen, als bedeutungsvoll zu erscheinen, weil ich glaube, das wäre so eine Untersuchung in der Wurzel des Problems, ne, oder im Kern des Problems. Also beispielsweise, ich war lange, lange Jahre so sehr identifiziert mit der emanzipierten Powerfrau, dass das gar nicht in meine, also dass ich gar nicht die Idee gehabt hätte, mir ein Leben zu erschaffen, in dem ich nach 4 Stunden nach Hause gehe und die Füße hochlege, weil das war damals nicht mein Ausdruck von emanzipierte Powerfrau sein. Ich wollte eher als jemand erscheinen, der einfach immer beschäftigt ist und 1000 Teller dreht und dabei halt einfach ein Superwoman-Kostüm anhat und ich habe irgendwann angefangen, diese Identifizierung mehr und mehr zu lösen oder mich mehr und mehr von dieser Idee über mich zu verabschieden und von dem Beweis. Und das hat dann erstmal im ersten Schritt dazu geführt, ich war wahnsinnig viel effektiver und hatte mehr Freizeit und hatte tatsächlich auch mehr Geld und war dann auch mehr am Reisen, was dazu führte, dass auf meinem Instagram-Account mehr Fotos von mir am Strand erschienen. Und dann habe ich nämlich auch so Sprüche gehört wie dann, du hast ein Leben. Ne? Und da habe ich dann gemerkt, ich war wirklich frei von der Identifizierung, als mir dieser Spruch egal wurde. Als ich eher reagiert habe, ja, genau, ich habe ein Leben.
Genau.
Genau, das habe ich. Geil, oder? Und dann kamen tatsächlich auch mehr Menschen, die gefragt haben, wie hast du das eigentlich gemacht? Also wie geht das eigentlich? Also wo ein echtes Interesse da war und kein Neiden oder irgendwie Abwerten für, ich mache es mir zu leicht, ne?
Und diese Frage ist ja. Passt ja zu dem Thema der heutigen Folge. Also das ist auch eine Frage, die Menschen viel zu selten stellen, insbesondere diejenigen, die viel Zeit haben oder sehr effektiv sind. Also einfach denen mal die Frage stellen, wie machst du das eigentlich? Weil das ist vielleicht auch so ein Zeiträuber. Wir glauben auch immer, alle noch das Rad selber erfinden zu müssen. So.
Und das ist ja jetzt die Mega-Bridge zu meinem Appell, ne? Weil, als die nämlich damals kamen und sagten, wie machst du das eigentlich, habe ich immer nur gesagt, mit meiner Investition in Coaching. Also ich habe einfach, ich weiß nicht, wie viele Jahre im Jahr, würde ich sagen, 7 bis 10 Wochenenden in so einem Seminarraum verbracht bei wirklich guten Trainern. Und habe mich einfach ausbilden lassen und bin mir selber auf die Schliche gekommen, wo, also was ist eigentlich die Ursache für mein gestresstes Leben oder auch teilweise unglückliches Leben? Und ja, die Antwort, wie mache ich das? Ich habe Zeit investiert, um dieses Leben haben zu können und auch Geld. Und das ist eigentlich auch schon mein Appell, den ich mal dringend loswerden will. Vor allen Dingen für die Unternehmer und Führungskräfte, die häufig, wenn wir ihnen sagen, in unseren Trainings, ist die Lösung für dein Problem, dann sagen, ja, ich hätte aber lieber gerne einen Quickfix oder ein One-to-One und reicht nicht irgendwie 1 Stunde im Monat und wir zwingen die ja dazu, ne, und sagen, nee, also zwingen, ne, wir sagen, wenn du wirklich eine Veränderung haben willst, dann musst du dich aus deiner Sphäre rausbewegen, aus deinem Leben, aus deinem Umfeld rausbewegen, in unseren Trainingsraum, in unseren Seminarraum hinein und das auch mal mindestens für ein Jahr am Stück. Mit 7 Wochenenden, Freitag bis Sonntag und bestimmten Online-Kursen auch dazwischen. Und im Jahr drauf wirst du wahrscheinlich feststellen, dass du schon 20, 30, 40% deiner Lebenszeit nicht mehr so sehr vergeudest. Und das ist mein Appell. Also, wenn für alle, die zugehört haben, die finden, du hast zu wenig Zeit in deinem Leben für Schönes, für Inspiration, für Muße, für Regenerieren, für Zeit für dich, Zeit mit deinen Liebsten. Du musst, konditionales musst, du musst Zeit investieren, um herauszufinden, woher das wirklich kommt und mehr Zeit als nur eine Podcast-Folge, weil du anfangen musst, nicht nur zu verstehen, woher das kommt, sondern weil du sowas wie eine Veränderung in deinem Denken, Fühlen und Handeln bewirken musst. Und das dauert einfach länger als ein Online-Kurs mit 3 Stunden Sessions. Das braucht tiefgehendere Erkenntnisprozesse und Veränderungsprozesse, um das wirklich in seinem Leben zu etablieren. Aber du riskierst natürlich, dass du eine Ausrede opferst, nämlich die Ausrede, dass du zu gestresst bist und keine Zeit hast, um die Bedingungen anderer zu erfüllen. Und dieses kleine Mini-Faustpfand wollen viele halt nicht aus der Hand geben. Aber das wird ausgetauscht in unseren Weiterentwicklungsprogrammen durch. Du bist jemand, der einfach hingeht und lernt, sich abzugrenzen oder Nein zu sagen, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Das heißt, du brauchst keinen Stress- oder Erschöpfungszustand mehr, um aussteigen zu dürfen, wenn dir was zu viel wird, sondern du sagst einfach, das passt gerade nicht für mich oder das ist mir gerade zu viel oder ich habe gerade einfach was anderes vor oder was anderes ist mir gerade wichtiger und du lernst dich dabei nicht mehr schlecht zu fühlen.
Genau. Also diesen Appell unterschreibe ich doppelt.
Ja, dann würde ich doch sagen, vielen Dank, dass du, ich gucke mal auf die Uhr, an die Zuhörer, dass du 40 Minuten deiner kostbaren Zeit investiert hast. Wir hoffen, dass du durch die Hacks in der Folge mehr als 40 Minuten wieder rausholst an kostbarer Lebenszeit. Und ja, wir freuen uns, wenn du in die nächsten Live-Dialoge kommst oder vielleicht sogar in unser Sommerprogramm Release. Grow ist ja jetzt gerade gestartet. ne, die Jahresausbildung. Aber wenn du vielleicht bereit bist, zumindest 2,5 Tage deines Lebens in dich zu investieren und etwas über dich rauszufinden und vor allen Dingen die Frage zu beantworten, wie gestaltet man sich ein glücklicheres, gelasseneres und trotzdem erfolgreiches Leben?
Genau, nimm dir Zeit. In diesem Sinne, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.